Ja, wir haben den Wochenabschnitt Eckef. Weiter noch die Ermahnungsreden des Mose. Mose verspricht zunächst mal Segen dafür, wenn man die Tora hält. Und es soll auch die Angst davor genommen werden, das Land zu erobern. Auch mit dem Argument, ja, wenn Gott es geschafft hat, euch aus Ägypten herauszuführen, dann wird er es wohl auch schaffen, euch das Land zum Besitz zu geben. Und von daher wird also die Verheißung der Inbesitznahme des Landes nochmal erwähnt und natürlich auch wieder mit der Warnung von dem Götzendienst bzw. der Pflicht, den auszurotten. Auch da wird nochmal die Mahnung, die Gebote zu halten, verbunden mit jetzt der Erinnerung an die Wüstenwanderung. Und das klingt jetzt im Deuteronomium schon nochmal ein bisschen anders, als wir die Wüstenwanderung in Exodus und Numeri wahrgenommen haben. Es wird ja ausdrücklich gesagt, wie furchtbar diese Wüste war, wie im Grunde genommen es eine Quälerei war, da durchzugehen. Und auch wird ausdrücklich gesagt, dass Gottes Ziel dabei eigentlich erzieherisch war, die Israeliten zu versuchen und sie auch zu lehren, dass sie abhängig sind von dem Manna, das er ihnen gibt. Also es ist nochmal eine etwas, ich würde nicht sagen widersprüchliche, aber etwas andere Sicht als die in der ursprünglichen Geschichte sich findet. Und mit dieser Erinnerung ist auch nochmal die Einschärfung verbunden, dass wenn sie in das Land kommen werden und dann aber nicht die Gebote halten, werden sie auch Gefahr laufen, das Land zu verlieren. Dann wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass sich Israel nichts darauf einbilden darf, sozusagen, wenn es ihm gelingt, das Land zu erobern, dass es weder was mit seiner Macht zu tun hat, noch mit seiner besonderen Gerechtigkeit. Und um da nochmal daran zu erinnern, um was für ein hartnäckiges Volk es sich handelt, wird nochmal die ganze Geschichte vom goldenen Kalb und dann von den Bundestafeln erzählt. Wir hatten, als wir das in der Originalerzählung in Exodus hatten, hatten wir schon auf einen Unterschied hingewiesen, dass es nämlich hier in der Variante von Deuteronomium noch einen zusätzlichen Schrank oder einen Kasten gibt, den Mose herstellt, um dort die Bundestafeln unterzubringen, und unterschiedliche Erklärer waren unterschiedlicher Meinung, in welchem Verhältnis dieser Kasten zu der Bundeslade steht. Und eine Lösung war eben zu sagen, das war das Provisorium, bis denn überhaupt das Bundeszelt mit all seinen Bestandteilen fertig war. Dann kommt nochmal die Ermahnung Gottes durch Mose, die Gebote zu halten, auch mit dem Argument, ja, was verlangt denn Gott schon, außer ihn zu lieben? Und es wird dann auch einiges an Eigenschaften Gottes gesagt, der sowohl als der große, der heldenhafte und der furchtbare Gott auch definiert wird, andererseits aber auch als derjenige, der Recht tut, gerade für die Schwachen, für die Waisen, die Witwen, und dass er den Ger, da haben wir gleich noch einen Text, zu den Fremden liebt, und daraufhin kommt eben auch das Gebot an die Israeliten, den Ger zu lieben. Und auch hier wieder die Erinnerung nochmal an den Auszug aus Ägypten, was auch nochmal motivieren soll, eben an die Größe Gottes zu glauben und die Gebote zu halten. Es wird dann auch noch von dem Land Israel gesagt, dass es eigentlich ein gesegneteres Land als Ägypten ist, weil es den Regen bekommt, während Ägypten vom Nil abhängig ist. Kann man sich darüber streiten, was wirklich das Bessere und das Sichere ist, aber jedenfalls wird es hier so dargestellt. Dann kommt noch der zweite Abschnitt, der in dem Höre Israel lesen, im täglichen Gebet gelesen wird, wo wir letztes Mal ja schon den ersten Abschnitt hatten. Auch dazu haben wir noch einen Text. Hier ist jetzt mehr der Schwerpunkt darauf, dass es für das Nicht-Erfüllen der Gebote eben Strafe zu erwarten ist. Und wenn man sie erfüllt, Segen zu erwarten ist. Und schließlich geht es dann noch in den letzten Versen des Abschnitts nochmal um die Eroberung des Landes, dass jeder Ort, auf den eure Füße treten werden, euch gehören wird, innerhalb der Grenzen von der Wüste bis zum Libanon und vom Mittelmeer bis zum Euphrat. Und da ist auch nochmal die Frage, wie sich jeder Ort, wo eure Füße drauf treten und die angegebenen Grenzen miteinander verbinden lassen. Und die vorherrschende Auslegung ist, dass sich jeder Ort eigentlich schon auf das bezieht, was innerhalb des Landes ist, beziehungsweise auf Eroberungen außerhalb des Landes, die erst nach der vollständigen Inbesitznahme des eigentlichen verheißenen Landes geschehen. Ja, also soweit die Rede des Mose. Ich habe als erstes nochmal wieder einen Text von Zvi Yehuda Kuk, mit dem wir uns ja nicht ganz so leicht tun, aber ich denke, es ist immer wieder wichtig, auch seine Position dazu zu sehen. Und ja, hier geht es eben wieder um die Frage der Eroberung des Landes und auch darum, was daran sozusagen Menschliches und was daran Göttliches tun ist. Und so schreibt er also hier zu dem Wochenabschnitt, und wie erfüllt man dieses Gebot, also das Gebot der Inbesitznahme des Landes, wenn es nötig ist, durch einen Krieg zur Eroberung des Landes, egal ob es angenehm ist oder dir Verdruss bereitet. Gott sei Dank, wir wählen die Gebote nicht aus, wie dies gewisse Religiöse tun. Wenn es möglich wäre, das Gebot der Inbesitznahme des Landes ohne Tötungen zu erfüllen, wäre das natürlich schöner, natürlich. Aber bis zum Ende der Tage, wo kein Volk gegen ein anderes das Schwert erhebt, haben wir manchmal keine andere Wahl, als durch unsere Soldaten und unsere Piloten zu handeln. Durch unsere militärischen Aktivitäten erfüllen wir, trotz der nicht angenehmen Verwicklungen, dieses Gebot, wie es Ramban definiert hat, dass das Land Israel in unserer Hand sei und nicht in der Hand einer anderen Nation. Das Gebot der Inbesitznahme des Landes, das in Kürze zu Beginn des Deuteronomiums erwähnt wurde, wird in unserem Wochenabschnitt weiter erläutert. Zu Beginn unseres Wochenabschnittes wird erwähnt, und der Herr dein Gott vertreibt diese Völker vor dir. Und auch die Wespe wird der Herr dein Gott auf sie schicken. Man muss darüber nachsinnen. Wer ist es, der den Krieg führt? Ist er uns befohlen oder dem Herrn der Welt, der vertreibt und die Wespe schickt? Aber es gibt hier keinen Widerspruch. Wir wirken mit Gott gemeinsam. In der Zukunft wird eine Himmelsstimme auf dem Gipfel der Berge hervorbrechen und sagen, jeder, der mit Gott gewirkt hat, komme und empfange seinen Lohn. So der Midrasch zu Leviticus Rabbah. Wir wirken als Gesandte des Barmherzigen und Hilfe vom Himmel wirkt in den Taten unserer Hände. Wir befassen uns im Glauben mit der Arbeit der Waffe. Und danach stellt sich heraus, dass unsere Taten Taten des Herrn sind, der durch uns und aus uns wirkt. Denn auch all unsere Taten hast du für uns getan. So ist es im militärischen Bereich und so ist es im politischen Bereich. Ja, machen wir hier mal den ersten Einschnitt für Fragen, Anmerkungen. Ich sehe hauptsächlich nicht begeisterte Gesichter. Ja, aber da ist eine Meldung. Frau Fichtbauer. Wir können Sie noch nicht hören. Haben Sie sich
Sie müssen sich
freigeschaltet?
freischalten, das Mikrofon. Ja.
So, also ich habe zunächst gesagt, ja, die Reaktion, die Sie jetzt erleben, ist irgendwie verständlich. Wir sind alle stumm. Wir sind alle ein bisschen erschlagen durch das, was man gelesen hat, denn damit rechtfertigt man ja alles, was an Militärischem in Israel passiert. Und das kann man eigentlich so nicht akzeptieren. Tja, ich weiß nicht. Ich könnte es nicht. Nein. Nein. Ich finde es schlimm, ja. Ja, aber wenn man natürlich den Anspruch hat, ja, Gott hat uns das als Erbbesitz gegeben, und zwar vom Euphrat bis zum westlichen Meer. Ja, wie weit gehen dann die Ansprüche? Ja, weit über das hinaus, was heute Staat Israel heißt und was die Vereinten Nationen ja Israel zunächst mal zugesprochen hatten und was dann durch diese Kriege erweitert worden ist. Und jeder dieser Kriege, ja, sind allerdings die Araber gewesen. Das muss man schon sagen, die arabischen Staaten, die Israel dann angegriffen haben, sowohl im Yom Kippur-Krieg wie auch im Sechstagekrieg, auch im Krieg gleich 1948. Aber dennoch, das so zu rechtfertigen und zu legitimieren, ja, das ist bei der Haltung, die wir heute haben, auch wenn man nicht Pazifist ist, also bis auf die Knochen, ist es schon etwas, ja, etwas, wie soll ich sagen, ja, verstörend, ja.
Ja, ich höre ja auch schon, ich lese die Kommentare von Herrn Schobes, die auch die Erschütterung zum Ausdruck bringen. Herr Smith hatte sich gemeldet.
Ja, meine erste Gedanke, ich habe es auch ein paar Mal gelesen schon, aber das erste war, dass ja mit das Letzte kann man sich einstimmen oder nicht. Aber die Frage, die ich habe, ist, davor steht der Sinn, danach stellt sich heraus, dass unsere Taten Taten des Herrn sind, die durchaus und aus uns wirkt. Weil dann wird dann Jesaja zitiert, denn auch all diese unsere Taten hast du vor uns getan. Ja, das denke ich, was bedeutet das denn genau? Ich meine, mein Bild von Gott ist eine ganz andere. Ich hatte früher ein deutliches Bild, aber das ist ganz verschwunden. Und ich denke, es sind doch die Taten des Menschen. Und wie kann man dann diese Taten? Ich meine, man kann, wir haben uns letztes auch mal über den gerechten oder nicht gerechten Krieg gesprochen und ich tue mich da auch schwer, wie man damit umgeht. Und ich bin selber, habe also Wehrdienst geweigert. Aber zur gleichen Zeit weiß ich auch, dass so eine Situation, die jetzt in Ukraine ist, ja, ein Land darf sich verteidigen. Und dann verstehe ich, dass die Ukrainer Dinge aufnehmen. Und die Frage ist von hier, von wann war das dann in dieser Situation mit Israel, wann war das gerecht? Und ja, oder ja, ich finde das eigentlich ein falsches Wort. Wann hat das Sinn gehabt, diesen Krieg zu führen und wann nicht? Also ich habe mit dieser Sinn von, welche Taten sind es? Es sind doch, ich denke, es sind immer doch unsere Taten. Also sind so meine Gedanken, die ich.
Ja, ich denke, hier kommt ein grundsätzlich ganz wichtiger Punkt. Wie wissen wir, dass wir als Werkzeuge Gottes handeln, sozusagen? Sozusagen, jeder kann behaupten, dass er das tut, aber wie kann ich mir sicher sein, dass ich wirklich das tue, was Gott will? Und eben auch, wie kann ich Dinge, die so in der Bibel stehen, wie kann ich das so aktualisieren und eben sagen, okay, das ist ein Gebot, das Land zu erobern und das gilt heute genauso. Das ist ja auch eine Frage, ob man das so eins zu eins übertragen kann. Frau Krüger-Dohm.
Ja, genau das wollte ich auch sagen, was Sie gerade gesagt haben. Und ich denke, dass eigentlich das auch das Prinzip von jedem Guru ist, schaltet euer Gewissen aus, macht, was ich euch sage. Und das finde ich total gefährlich, so eine Einstellung, denn wir haben ja den Verstand bekommen. Auch das mit den Botschaftern, wenn die feststellen, sind also sehr starke Völker, die da besiegt werden sollen, den eigenen Verstand ausschalten. Eigentlich sollen wir den ja auch einsetzen und benutzen und uns nicht hinter einem Guru oder sonst den verstecken und sagen, der hat es aber gesagt. Und wir haben das ja auch gesehen, dass im Nachhinein, gerade im Zusammenhang mit unserer jüngsten Vergangenheit, alle, die zur Rechenschaft gezogen worden sind, die nicht ihrem Gewissen gefolgt sind, sondern demjenigen, der sich da als der zu Recht agierende Mensch dahingestellt hat und gesagt hat, folgt mir. Und ich meine, das kommt ja auch immer wieder vor, dass Menschen von irgendeinem Wahn ergriffen sind und sagt, ich muss den jetzt töten, das ist mir von Gott befohlen worden. Und genau das, was Sie eben auch sagten, wie kann man das unterscheiden? Und ich wundere mich, dass ein Gott das überhaupt von den Menschen verlangt, dass sie gegen das Gewissen, das Gebot, eigentlich nicht zu töten und mit einer Radikalität verstoßen sollen. Nichts soll übrig bleiben, kein Kind soll verschont werden, keine Frau, kein Mann, und sei er noch so rechtschaffen, in Klammern, das ist alles egal, es soll nur dafür, dass Gott sich rechtfertigen kann, er hat seinen Auftrag erfüllt, den er durch sein Versprechen den Vorvätern gegeben hat, nur dafür sollen so und so viele Menschen sterben. Also ich kann das nicht verstehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott so auch den Zorn, den Israeliten extra als Richtschnur verboten wird für ihr Handeln, dass das immer wieder vorkommt in den Geschichten, dass der Zorn Gottes ungeheuer war und deswegen müssen die jetzt bestraft werden. Und eigentlich haben wir doch immer vom barmherzigen Gott gehört, der verstehen kann und der verzeiht und der uns aus den Irrwegen herausführen will. Also ich kann da jetzt noch weiterreden, aber ich mache hier mal einen Punkt.
Ja, da sehen wir sicher, dass das Problem eben noch wesentlich über diesen konkreten Fall, den wir jetzt eben von der Rechtfertigung der Kriege in Israel haben, dass es im biblischen Text selber natürlich schon eine Herausforderung ist, zu sehen, dass andere Völker vertrieben werden, um Israel das Land in Besitz zu geben. Frau Dankowski?
Also ich möchte es nochmal unterstreichen, was schon angeklungen ist. Mich erinnert das sehr, um es kurz zu fassen, auf diese Aufschrift deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg, nicht Gott mit uns. Und einfach so als Symbol dafür, dass sich bei so einer Argumentation potenziell alles rechtfertigen lässt, mit Gottes Willen in dieser Unbedingtheit. Und das Zweite ist es natürlich, ich weiß nicht, ob Herr Kuck sich darüber im Klaren ist, was das auch insgesamt politisch für die Völkergemeinschaft heute bedeutet. Innerhalb, sage ich mal, des großen Kontextes auch an Unterstützung, die dem Land ja auch zuteil wird. Und was alles natürlich auch in einem bestimmten rechtlichen Rahmen so vonstatten gehen sollte. Das Dritte, was mich jetzt nochmal so auch als Frage interessiert, ist, wie wird denn die weitere Geschichte in so einer Argumentation aufgenommen? Also der Verlust des Landes, die ganze Aufarbeitung eben, ich sag jetzt mal, der Schuldgeschichte und dann Gottes Erbarmen über das Volk und die Rückführung und naja, und dann kommen nochmal viele Jahrhunderte. Sollte das nicht auch mit aufgenommen werden in einer aktualisierenden Auslegung dann dieser alten Gebote Gottes? Also im Unterschied, sage ich mal, zur Situation am Jordan bis eben heute.
Ich denke, das ist einer der wesentlichsten Punkte, die man einer solchen Argumentation entgegenhalten kann und müsste auch. Denn gerade in Deuteronomium haben wir zwar einerseits immer wieder, ja, ihr sollt das Land in Besitz nehmen, aber auch ganz eindeutig gesagt, ihr seid nicht besser als die Völker, die da vertrieben werden, und euch kann genau das Gleiche passieren. Und da sehe ich, dass eigentlich alle die Theologen der Siedlerbewegung das absolut ignorieren. Und sich da natürlich auch, wir tun es natürlich, wir sind alle selektiv, aber sozusagen hier fällt mir das sehr auf, dass dieser Aspekt völlig fehlt. Wir werden gleich im nächsten Text so ein bisschen bei Pinchas Laser sehen, dass er versucht, gerade diese Aspekte auch ein bisschen rauszuholen. Aber die Leute, die in die Richtung wie Kuck gehen, die würden wahrscheinlich sagen, wenn wir das Gebot der Eroberung nicht durchführen, dann machen wir uns so schuldig, dass wir vielleicht Gefahr laufen, das Land ganz zu verlieren. Das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, wie die dann damit fertig werden, dass bei Nichterfüllen der Gebote der Verlust des Landes angedroht wird, dass das Nichterfüllen des Gebotes eben die Nichteroberung ist. Das ist in gewisser Weise ein Zirkelschluss, aus dem auch ziemlich schwer herauszukommen ist dann. Aber eben denke ich auch ganz wichtig, wirklich zu, das ist ja etwas, was die ganze Geschichte begleitet. Das ist eben, also heute gibt es in Israel eine solche Interpretation, weil zum ersten Mal seit 2000 Jahren Juden Macht haben und eben hier im Land versuchen können, das Land zu erobern. Aber natürlich haben unendlich viele christliche Feldzüge genau dieselbe Argumentation gebracht. Wir haben es bei den Kreuzzügen, wir haben es in Lateinamerika und man kann die Reihe ziemlich lange fortsetzen. Und in dem Sinne ist es also wirklich nicht etwas, was nur hier auf unseren Fall begrenzt ist.
Ja.
Herr Schobes.
Kann man mich verstehen?
Ja, sehr gut.
Okay. Ich möchte noch eins draufsetzen auf meine Vorrednerin. Ich habe eben gerade mal im Internet geschaut. Also man kann bei Militaria auch ein Gürtel mit Koppelschloss kriegen. Gott mit uns aus der Nazizeit. Man kann sich nur aussuchen, ob man es mit oder ohne Hakenkreuz haben will. Und insofern finde ich das unerträglich. Und das muss doch einem Juden wirklich die Haare zu Berge stehen lassen. Mein Hinweis jetzt hier.
Sie würden auch, also solche Leute finden immer Möglichkeiten, alle anderen Argumente beiseite zu räumen. Und es gibt natürlich auch Juden, denen ja auch aus diesen Gründen die Haare zu Berge stehen. Aber man sieht hier, wie leicht man auch vielleicht in das Verhalten von Leuten, die einen früher mal verfolgt hat, reinkommen kann. Das ist sicher auch ein Aspekt, der da ist. Ja, vielleicht versuchen wir mal, Herr Müller noch.
Ja, ich möchte mal so vermessen sein und versuchen, den Willen Gottes zu formulieren. Was hatte dann Gott mit den Israeliten vor? Wollte er mit denen oder aus denen ein Gottesvolk machen? Oder wollte er mit denen eine Nation, eine politische, eine staatliche Nation bilden, die eben in festen Grenzen, die noch nicht mal festgesetzt waren, wohnen auf Kosten von anderen? Oder wollte er sie belohnen? Und dann frage ich mich, wofür eigentlich? Was haben sie dann geleistet auf der Fahrt, auf dem Weg vom Ägypten nach Israel an den Jordan? Was haben sie geleistet Gott gegenüber, dass sie solch eine Belohnung erwarten durften? Und dann noch sogar eingeredet bekommen, wenn ihr nicht gehorcht, dann kommt eben eine entsprechende Strafe. Wenn ihr nicht gehorcht und schmeißt die anderen raus und tötet sie, was zwar ohne Tötung schöner ist, wunderschöner Vergleich, ja, aber es ist eine Tötung, es ist ein Offensivkrieg.
Deswegen, die Belohnung können wir nach unserem Text ausschließen. Also Gott sagt eindeutig, ihr seid nicht besser, ihr seid nicht gerechter als andere Völker. Also in dem Sinne heißt es nicht. Und wir hatten ja auch im ersten Abschnitt zu Deuteronomium, da hatten wir ja auch einen Text, wo es eben heißt, also Gott gibt den Israeliten das Land Kanaan, genauso haben die Edomiter ihr Land eingenommen und die Moabiter und die Ammoniter. Also es wurde so als eine, man könnte fast sagen, als ein Faktum der Geschichte hingestellt, dass Völker in einem Land leben, das anderen vorher gehört hat und dass das für Gott offensichtlich in Ordnung ist. Und das ist, also ich bin auch noch nicht zurande gekommen mit diesem Stachel. Ich finde das eigentlich zunehmend problematisch und man kann alle möglichen Dinge versuchen, es zu mildern und auf jeden Fall verhindern, zu versuchen, dass man es auf heutige Situationen überträgt. Aber es bleibt etwas da, dass Gott sich entscheidet, Länder nach seinem Willen zu verteilen. Als Argument hier im Fall von Kanaan wird eben gesagt, die Völker wären so schlecht gewesen. Warum die schlimmer sind als andere, ist eigentlich auch nicht unbedingt klar. Was ich ja, was Sie am Anfang sagten, ich denke, es geht schon mehr darum, ist weniger sozusagen ein Staat, eine Nation mit festen Grenzen zu gründen, als einen Ort zu haben, wo man nach der Tora leben kann. Weil es wird ja auch immer wieder betont, wenn ihr in das Land kommt, sollt ihr die und die Gebote halten. Also das hatten wir ja auch schon den Text von Samson Raphael Hirsch, der eben auch gesagt hat, sozusagen das Land ist nicht das Erste, sondern das Land hat eigentlich nur Sinn, wenn man in ihm nach der Tora lebt. Ansonsten hat es keinen Wert. Das ist eine Möglichkeit, die Dinge zumindest in Proportionen vielleicht irgendwo zu setzen. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch keinen Weg gefunden, diesen Stachel völlig zu ziehen. Nur manche Versuche, ihn vielleicht etwas zu entschärfen. Herr Schobes, ist Ihre Hand noch stehen geblieben oder melden Sie sich nochmal? Sonst Herr Smit nochmal.
Ah, nur über diese letzte Bemerkung. Ich denke auch, hat Ralf Kuck auch nicht mehrere Dinge geschrieben als nur dieses. Also das ist nur eine Nebenfrage.
Ja, also Cook hat, also er hat das eigentlich mehr gesagt als geschrieben. Also das sind mehr oder weniger sind alles Mitschriften seiner Vorträge. Er hat das, also in dem Sinne kann man nicht sagen, dass er das systematisch ausgearbeitet hat. Aber diese Dinge finden sich unendlich oft bei ihm. Und es war auch, als zum ersten Mal eine israelische Regierung Gebiete hergeben wollte, das war nach dem Friedensschluss mit Ägypten, wo die Siedlungen im Sinai geräumt worden sind, 1978, 79, wo der Sinai ja nach allen Auslegungen nicht zum Land Israel gehört. Und trotzdem hat Cook gesagt, das darf auf keinen Fall geschehen. Und er ist auch während der Räumung des Sinai gestorben. Ich meine, er war schon ein alter Mann, aber man konnte nicht ausschließen, dass ihm das vielleicht so zu Herzen gegangen ist, dass er wirklich damit nicht umgehen konnte. Und es hat ja auch einigen Widerstand von den Siedlern dort und von anderen, die sie unterstützt haben, gegeben. Das Ganze hat sich dann nochmal bei der Räumung der Siedlungen vom Gazastreifen 2005 wiederholt. Das ging mit derselben Argumentation. Und überhaupt dieses Gefühl, dass es hier Gotteskriege sind, das ist etwas, was im großen Teil des nationalreligiösen Judentums bei dem Krieg, bei dem Sechstagekrieg 1967 etwas ganz Selbstverständliches geworden ist. Also ich könnte Ihnen eine Rede vorlegen von dem damaligen Oberrabbiner der israelischen Armee, Shlomo Goren, die er oben auf dem Tempelberg neben dem Felsendom gehalten hat, wo er gesagt hat, die Soldaten sind die Soldaten Gottes und sie gehen wie die Feuersäule früher vor dem Volk Israel hergegangen ist und das ist der Tag, der uns Gott gemacht hat. Also dieses Gefühl, auch gerade beim Sechstagekrieg, weil der kam nach Monaten von Kriegsangst und auch Befürchtungen, nach wo man heute sagen kann, die waren nicht gerechtfertigt, aber die Befürchtungen waren da, dass das Land vielleicht überhaupt vernichtet wird. Und dann hat man in 6 Tagen plötzlich einen riesigen Sieg und hat alle wichtigen biblischen Orte erobert, wie eben den Tempelberg, wie Bethlehem, Hebron, Sichem, Nablus. Das hat eine Menge an Gefühl festgesetzt. Zu sagen, da muss Gottes Hand im Spiel sein. Und eine einsame Stimme dagegen war der uns ja auch schon gut bekannte jetzt Jeschajau Leibowitsch. Der hat fast vom ersten Tag an von der Eroberung, den Eroberungen von 1967 gesagt, wir müssen uns um Himmels Willen sofort zurückziehen daraus, sonst hat Israel keine Chance, ein demokratischer Staat zu bleiben. Und er hat auch gesagt, er sei nicht bereit, man kann es vielleicht militärisch als großen Erfolg ansehen, aber er wäre nicht bereit, den Eroberungen des Sechstagekrieges eine religiöse Bedeutung zu geben. Unter anderem auch deswegen, weil der Staat und die Armee, die diesen Sieg errungen haben, ja zum größten Teil sich als nicht religiösen Juden zusammensetzen und auch in dem Sinne man anzweifeln kann, ob sie in dem Sinne überhaupt als Vertreter des göttlichen Heilswirkens gesehen werden können. Aber er ist da wirklich eine relativ einsame Stimme gegenüber vielen anderen.
Ja, oder mehrere Historiker, die das auch.
Historiker, natürlich, ich meine jetzt von der theologischen Argumentation her.
Ja,
Historiker gibt
okay,
es
ja.
natürlich, ist kein Mangel an Historikern, die das so sehen. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist eher, wie man eben, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ja der religiöse Zionismus schon die Gründung des Staates Israel letztlich als ein Heilswirken Gottes sieht. In dem Gebet für den Staat Israel, das in den zionistischen Synagogen jeden Schabbat gesprochen wird, heißt es, wir beten für den Staat Israel den Beginn unserer Erlösung. Also dem Staat wird eine heilsgeschichtliche Qualität gegeben. Und es ist vielleicht 1948 war es vielleicht noch sozusagen in einer gemäßigteren Weise, aber in dem Moment, wo wirklich massive Eroberungen kommen, wird das Ganze noch mal ein Stück problematischer. Aber das ist etwas, was sehr, die Ultraorthodoxen natürlich sehen das anders. Da werden wir nächstes Mal noch ein paar Texte zu haben. Da habe ich schon ein paar gesehen, die uns da auch die Position ein bisschen sehen. Von daher bleiben wir dran am Thema, um so ein bisschen diese zionistische Argumentation zu sehen. Ja, aber nach diesem Text, der ja einfach wirklich erschreckend ist, ich glaube, das sollte man gar nicht leugnen, jetzt ein Text von Pinchas Laser, vom Beruf her Psycholog und eben viele Jahre lang schon der Herausgeber von dem Flugblatt, also auch eines dieser Blätter, die eben in den Synagogen am Schabbat verteilt werden, Shabbat Shalom, der religiösen Friedensbewegung Oswe Shalom. Und bei denen ist es wirklich immer das Ziel. Wir hatten ja auch schon mal ein Beispiel zum Wochenabschnitt, gerade eben etwas zu sagen, wo man die Bedeutung des Friedens sieht. Und er versucht eben auch, wie man aus dieser Sicht das anders sehen kann. Ich sehe gerade, es ist der Text von Pinchas Laser, wo wir jetzt schon zu den Ultraorthodoxen kommen. Ich komme im Moment ein bisschen durcheinander, weil wir ja jetzt schon zwei Abschnitte hinterherhinken und ich bin schon beim nächsten Wochenabschnitt. Wir haben jetzt genau den Text von Pinchas Laser, der uns also zeigen wird, wie die Ultraorthodoxen das sehen und wie er auch meint, wie man jetzt, ohne unbedingt ultraorthodox zu sein, wie man auch manche Dinge hier im Abschnitt anders sehen kann. Die Erneuerung der jüdischen Niederlassung im Land Israel und noch mehr die Errichtung des Staates Israel stellten das jüdische Volk neu vor die Notwendigkeit, Gewalt auszuüben. Abgesehen natürlich von den bewaffneten Aufständen in den Ghettos während der Shoah. Die Errichtung des Staates Israel an einem Ort, der im Gegensatz zu einem der verlogenen Schlagworte, die Lord Balfour zugeschrieben werden, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land, teilweise von Angehörigen eines anderen Volkes bewohnt war, schuf einen nationalen Konflikt, der sich im Laufe der Jahre zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung entwickelte, die noch nicht beendet ist. In diesem Zusammenhang ist es aufschlussreich, dass die ultraorthodoxe rabbinische Welt sich gegen die zionistische Bewegung und die Errichtung des Staates Israel vor dem Kommen des Messias aussprach. Die schärfste Formulierung dieser Sicht findet sich bei dem Rebben der Satmar Hasidim, Rabbi Yoel Teitelbaum, vor allem in seinem Buch Vayoel Moshe und in seinem nach dem Sechstagekrieg veröffentlichten Werk über die Erlösung und über den Wandel. In seinen Schriften, vor allem in Vayoel Moshe, begründet der Satmar Rebbe seinen entschiedenen Widerstand gegen den Zionismus mit dem Midrasch von den drei Eiden, in dem er eine halachische Anweisung sieht, die einen Kampf zur Errichtung eines jüdischen Staates ausschließt. Der Midrasch beruht auf drei Versen im Hohen Lied, die also dreimal wiederholt werden. Ich habe euch beschworen, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nur ja nicht aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Und stützt sich auf die traditionelle Auslegung des Hohen Liedes als eines Gleichnisses für die Beziehung zwischen Gott und den Juden. Welche drei Eide? Einer, dass Israel nicht die Mauer hinaufsteigen wird, was eben traditionell als Masseneinwanderung verstanden wird. Einer, dass der Heilige gepriesen sei er, Israel den Eid abgenommen hat, dass es nicht gegen die Völker der Welt rebellieren wird. Einer, dass der Heilige gepriesen sei er, den Völkern der Welt den Eid abgenommen hat, dass sie Israel nicht zu sehr unterdrücken werden. Rabbiner und religiöse Denker, die den Zionismus befürworteten oder sich zumindest nicht aus theologischer Sicht gegen ihn wandten, versuchten auf verschiedenen Wegen mit der theologischen Argumentation des Satmar Rebben zu Rande zu kommen. Manche verstanden diesen Text als homiletische Auslegung ohne halachische Verbindlichkeit. Andere führten an, dass die Eide annulliert seien, weil auch die Völker der Welt sie gebrochen haben. Ebenso gab es Rabbiner, die nicht die Mauer hinaufsteigen als Bau des Tempels und nicht als Masseneinwanderung in das Land und Errichtung eines Staates auslegten. Und ich könnte ja noch hinzufügen, es gibt auch die andere Interpretation, die sie auch bei Zwickuck findet, dass man die Balfour-Erklärung, die ja sozusagen die Erlaubnis der Völker ist, den Staat zu errichten, dass man die als eine Annullierung der Eide ansehen kann. Auch eine Gruppe namens Brit Shalom, Friedensbund, eine jüdische Bewegung, die 1925 von einer Gruppe jüdischer Intellektueller gegründet wurde und durch Verzicht auf das Recht zur Errichtung einer jüdischen Heimstätte im Land Israel, wie es in der Balfour-Erklärung formuliert wurde, eine Koexistenz zwischen Juden und Arabern schaffen wollte. Diese Bewegung befürwortete die Errichtung einer binationalen Autonomie unter der Herrschaft des britischen Mandates, in der Araber und Juden volle politische und bürgerliche Rechtsgleichheit genießen würden. Zu den Mitgliedern und Befürwortern der Bewegung gehörten unter anderem Otto Ruppin, der Philosoph Martin Buber, der Philosoph Shmuel Hugo Bergmann, der Kabbalah-Forscher Gershom Scholem, der Pädagoge Ernst Simon und der erste Präsident der Hebräischen Universität, Judah Leib Magnes. Alles deutsche Juden, abgesehen von Magnes. Zu ihren Befürwortern gehörten auch der Geschäftsmann Shlomo Zalman Schocken und der britische Politiker Herbert Samuel. Diese Bewegung wurde zu einer Randerscheinung im Zionismus, nachdem die Mehrheit des zionistischen Kongresses ihre Auffassungen ablehnte und nach der Errichtung eines souveränen jüdischen Staates nicht unter dem britischen Mandat strebte. Auch unter den Arabern gab es keine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dieser Bewegung. Im August 1930 wurde sie aufgelöst. Es ist aufschlussreich, unseren Wochenabschnitt anzusehen, um zu prüfen, inwieweit die Tora uns vor den ethischen Gefahren warnt, die uns mit dem Betreten des Landes Israel bevorstehen. In Deuteronomium 10, 11 bis 20 weist unser Lehrer Mose auf ein Problem hin. Gott bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Weizen und Gerste, in dem du nicht armselig dein Brot essen wirst. Und du wirst essen und satt werden. Und in der Sättigung hüte dich, dass du ihn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote nicht einhältst, dass du nicht isst und satt wirst und dein Herz sich erhebe und du ihn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, hinausgeführt hat. Und dann und in deinem Herzen sagst, meine Macht und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Erfolg bereitet. Denn wenn du vergisst und wenn du tatsächlich ihn, deinen Gott, vergisst und hinter anderen Göttern hergehst, ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich euch heute, dass ihr sicher verloren gehen werdet. Wie die Völker, die er vor dir hat verloren gehen lassen, so werdet ihr verloren gehen, dafür, dass ihr nicht auf seine, eures Gottes Stimme gehört habt. Diese scharfe Aussage setzt die Position des meine Macht und die Stärke meiner Hand gleich mit und du ihn, deinen Gott, vergisst. Und diese Position richtet das Volk Israel zugrunde und sein Schicksal wird nicht anders sein als das der götzendienerischen Einwohner des Landes. Im weiteren Verlauf weist unser Lehrer Mose auf eine weitere Gefahr, die uns mit Betreten des Landes bevorsteht, hin. Sag nicht in deinem Herzen, wenn er sie von dir wegstößt, zu sagen, aufgrund meiner Gerechtigkeit hat er mich dahin gebracht, dieses Land zu erben, und aufgrund der Bosheit dieser Völker hat er sie vor mir vertrieben. Nicht aufgrund deiner Gerechtigkeit und der Rechtschaffenheit deines Herzens bist du dahin gekommen, ihr Land zu erben, sondern aufgrund der Bosheit dieser Völker hat er, dein Gott, sie vor dir vertrieben, und um aufrecht zu erhalten, was er deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat. Das Volk Israel, das das verheißene Land betritt, aus dem andere Völker wegen ihrer Sünden vertrieben wurden, läuft Gefahr, sich die Illusion zu machen und zu denken, uns wird das nicht geschehen, denn wir sind besser. In diesen Versen warnt unser Lehrer Mose das Volk vor dieser gefährlichen Illusion. Ihr seid nicht besser. Die Völker des Landes wurden wegen ihrer Taten vertrieben. Das Land wurde euch gegeben, weil der Heilige, gepriesen sei er, mit den Vätern einen Bund geschlossen hat. Aber das Land Israel, ein Land, auf dem seine Augen sind, ist empfindlich hinsichtlich des Verhaltens seiner Einwohner und speit die aus, die Unrecht tun. Und wenn ihr euch verhaltet, wie sich eure Vorgänger verhalten haben, wird euer Schicksal ihrem Schicksal gleich sein. Mir scheint, dass wir die Möglichkeit haben, einen Teil der Befürchtungen und Warnungen unseres Lehrers Mose auf jede historische Situation zu übertragen, mit der sich ein Volk, das aus seinem Land exiliert wurde, auseinandersetzen muss, wenn es auf seinem Land eine unabhängige, souveräne Gesellschaft begründet, mit neuen Herausforderungen und Dilemmas, mit denen es nichts zu tun hatte, während es in der Wüste weilte. Leider sind wir noch nicht dahin gekommen, aber mir scheint, dass wir uns mit 60 Jahren, der Text ist von 2008, erlauben können und vielleicht sogar müssen, wesentliche moralische Dilemmas nicht zu ignorieren und bestimmte Mittel vernünftig zu gebrauchen, ohne sie zu verherrlichen und zu einem Ideal zu machen. Entsprechend der Worte des Propheten Sacharja, nicht mit Kraft und nicht mit Macht, sondern mit meinem Geist, sagt der Herr der Heere. Und Rabbi Abraham ibn Ezra legt aus, nicht mit Kraft und nicht mit Macht, wie ich das Öl sah, es ist eine Vision, die da vorher ist, das von selbst brannte, so wird der Tempel gebaut werden. Nicht mit großer Macht, die Zerubabel hat, und nicht mit dem Geist seiner Kraft, sondern in seinem Geist und mit seiner Hilfe. Im Übrigen, dieser Vers aus Sacharja steht auch auf der großen Menorah, die der deutsch-jüdische Künstler Benno Elkan, nachdem er nach England ausgewandert war, gestaltet hat und die der Knesset zum Geschenk gemacht wurde von der britischen Regierung nach der Gründung des Staates Israel, wo alle möglichen biblischen Motive und Motive aus der jüdischen Geschichte sind, und der untere Arm der Menorah, sozusagen, der alles zusammenfasst, zitiert genau diesen Text aus Sacharja. Ja, Anmerkungen, Nachfragen? Frau Herritsch.
Ja, ich bin noch mal bei Seite 2 oben. Also steht da, in diesem Zusammenhang ist es aufschlussreich, dass die ultraorthodoxe rabbinische Welt sich gegen die zionistische Bewegung und die Errichtung des Staates Israel vor dem Kommen des Messias aussprach. Welche Erwartungen sind eigentlich mit dem Kommen des Messias verbunden, dass es auch so weit geht, nein, vorher machen wir kein Land und, und?
Also natürlich diese Dinge, was Kommen des Messias angeht, das ist sozusagen kein halachisches Thema und es ist auch etwas, was in der Zukunft ist, was eigentlich niemand genau wissen kann. Also von daher gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen dazu. Eine der bekannten Auslegungen, was die Zeit des Messias von unserer heutigen Zeit unterscheidet, die wird von Maimonides gegeben, der sagt, in der Zeit des Messias wird die Welt völlig normal sein. Also Visionen wie die von Jesaja vom Tierfrieden, das gehört nicht in die Zeit des Messias. Das Einzige, was die Zeit des Messias von der Jetztzeit unterscheidet, ist, dass Israel nicht mehr unter Fremdherrschaft leben wird. Und natürlich vor einem solchen Hintergrund kann man anfangen zu überlegen, ob der Staat Israel vielleicht eine messianische Kategorie hat. Aber grundsätzlich haben die Orthodoxen, die Ultraorthodoxen, die Einstellung bewahrt, die die Rabbinen im zweiten Jahrhundert nach dem Bar Kochba-Aufstand entwickelt haben und wo eben auch dieser Midrasch, der hier zitiert wird, dass Israel eben keinen Widerstand eigentlich leisten soll und nicht selber rebellieren soll, nicht selber versuchen soll, seine Souveränität wiederherzustellen. Das hat sicher auch den historischen Grund, dass man zwei sehr blutige Aufstände hinter sich hatte gegen die Römer, den großen Aufstand 66 bis 70, der mit der Zerstörung Jerusalems und dem Tempel geendet hat, und dann 132 bis 35 der Bar Kochba-Aufstand, der das Land wohl noch viel schlimmer in Schutt und Asche gelegt hat und ja auch jahrhundertelang dann Juden nicht mehr ermöglicht hat, in der Umgebung von Jerusalem zu wohnen. Das hat die Rabbinen skeptisch gemacht, wie weit man sich politisch engagieren sollte, und hat sie wohl eher die Erwartung des Messias auf etwas gesagt, das soll Gott machen, da haben wir nichts mit zu tun. Und das ist eben genau die kritische Frage, die mit dem Zionismus aufgebrochen ist, ob das in Ordnung ist, wenn Menschen sich selber entscheiden, sozusagen den Messias herbeizuführen. Und die Ultraorthodoxen sagen ganz klar nein. Herr Smith?
Danke.
Ja, meine Frage geht noch nach diesem Zitat aus Kapitel 9, Vers 4 bis 5. Was ist eigentlich der Bosheit dieser Völker? Ich habe es nachgeschaut, weil das Wort auch hebräisch bedeutet, aber das wird dann nur was ich eine, mir noch nicht ganz klar geworden, was ist die Bosheit? Ich habe immer gedacht, es ging darum, dass diese Völker den Götzendienst getrieben hatten. Dass das der Grund war, warum die aus den Kana aus das gelobte Land weggeschickt worden sein sollten. Aber was wird mit das jüdische Wort, was ich nachgesucht habe, was wird hier dann mit, genau mit Bosheit genannt?
Ich bin nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass das vielleicht sogar ungefähr die einzige Stelle ist, wo, da, wo eben das, dieses Wort für das Verhalten der kananitischen Völker benutzt wird. Ja. Ich denke, aus dem Kontext kann es eigentlich nur der Götzendienst sein, denn das ist ja auch das, was drumherum kommt. Und wenn man die Wurzel, also die Rascha sieht, das ist ja jemand, der göttliche Gebote nicht einhält. Und in dem Sinne kann man natürlich also auch jemand, der eben Götzendienst leistet, ist in diesem Sinne ein Rascha, ein Bösewicht. Und ein anderes Argument, was häufig gebracht wird, sind, was als Schuld der Völker gesehen wird, das sind die Unzuchtvergehen, die hat den Levitikus aufgeführt. Und da heißt es ja vorher ausdrücklich, als die Israeliten gewarnt werden, eben bestimmte sexuelle Beziehungen nicht zu haben. Du sollst nicht die Gräuel der Ägypter, wo du herkommst, und die Gräuel der Völker in dem Land, wo du hingehst. Also die Unzuchtvergehen kommen eigentlich nochmal dazu. Und ein Punkt wohl auch, der auch nochmal in unserem Abschnitt kommt, dass den Völkern im Rahmen des Gottesdienstes vorgeworfen wird, dass sie ihre Söhne und Töchter im Feuer verbrennen, was vermutlich eine dieser heidnischen Riten war. Das heißt, hier kommt auch nochmal der Gedanke, dass sie offensichtlich unschuldiges Blut, nämlich das Blut ihrer Kinder, vergießen, in welchem Rahmen auch immer. Und dann, damit hätten wir eigentlich die, was auch innerhalb des Judentums dann die drei klassischen Hauptverbrechen sind, eben Mord, Götzendienst und Unzucht.
Ja, ich möchte hier mal einen wirklich, das war eine sehr gute Frage von Herrn Schmidt, die ich auch hatte. Ich möchte mal hier einen Nazi-Begriff reinbringen. Es geht hier wirklich um unwertes Leben. Weil das, was hier als Götzendienst, als Bosheit und als ihre Taten und ihre Sünden und so weiter aufgeführt wird, ist ja wirklich eine Abwertung eines Volkes. Und jetzt kommt der Hauptgrund, die ja noch in der Regel noch niemals von den Geboten Gottes, also Jahwes, gehört haben. Wie kann ich die bestrafen, dass sie meine Gebote übertreten oder nicht halten, wenn überhaupt keiner da war, der sie aufgeklärt hat? Das wird von Anfang an so getan. Die Bösen, weil Inzucht und so weiter, das wurde auch im Volk Israel betrieben. Das wurde gemacht, weil es ja verboten wurde. Ein Verbot musste her und ein Verbot kommt immer erst dann, wenn die Sache, der Fall schon da war. Ja.
Zumindest eine Strafe kommt erst.
Götzendienst heißt ja einen Gott anbeten, nur ist es ein anderer Gott.
Also die rabbinische Lehre könnte mit dem Argument kommen, es gibt ja die sogenannten noachitischen Gebote, der rabbinischen Tradition alle.
Die sieben noachitischen.
Und da würde natürlich die rabbinische Tradition sein, das ist eben seit den Tagen Noahs bekannt, dass man eben keinen Götzendienst leisten kann. Natürlich gibt es hier im Deuteronomium keine Spur davon. Und andererseits, es gibt auch, ich glaube, das ist am Schluss, das ist gegen Schluss, entweder es ist in dem Haasino-Lied, ja, ich glaube, es ist da, in dem Abschlusslied, das Mose Israel vermacht, wo eigentlich klar wird, eigentlich allen jedem Volk ist sein Gott zugeteilt worden. Und in dem Sinne ist es eigentlich völlig in Ordnung. Also es ist gar nicht nötig, dass die anderen Völker den Gott Israels anbeten, was auch in einer gewissen Spannung zu dem hier steht. Wir werden noch sehen, auch sowohl auch in Texten, die wir zum Deuteronomium haben werden, auch wenn wir mit dem Buch Josua weitermachen, wie die Rabbinen offensichtlich auch mit dem, was sie gerade unwertes Leben genannt haben, mit dieser völligen Vernichtung der kananitischen Völker, wie die Rabbinen auch nicht glücklich damit waren und auch versucht haben, alle möglichen Wege zu finden, zu erklären, wieso man sie nicht notwendigerweise alle vernichten.
Naja, gut, das kann,
von dem übernächsten Abschnitt
das kann ein jüdisches Volk, wurde ja gar nicht komplett ausgerottet in irgendeiner Form oder
vertrieben. Nein, und da kommt eben die andere Sache, sozusagen die historische, also dass das nicht historisch geschehen ist, ist heute nach allen archäologischen Erkenntnissen eigentlich klar. Ja. Und vom Deuteronomium selber, das werden wir in den folgenden Abschnitten noch viel mehr sehen, das ist in gewisser Weise eigentlich, es geht eigentlich gar nicht um die Kanaaniter, das ist eine Spiegelung, um die Israeliten zu warnen, natürlich auch, man kann man sich darüber streiten, wie pädagogisch gut diese Methode ist, aber sozusagen, denn wir hören ja später in den Büchern Samuel und Könige, wie die Israeliten genau alles das tun, was den Kanaanitern vorgeworfen wird. Und im Grunde genommen ihnen hier in Form der Kanaaniter der Spiegel vorgehalten wird, das ist in dem Sinne, und historisch kann man ja wohl auch heute davon ausgehen, dass ein Teil der Israeliten ethnisch wahrscheinlich Kanaaniter waren, sich nur eben durch ihren Glauben schließlich unterschieden haben. Und das sind alles Dinge, die man auch mit einbringen kann, um zumindest irgendwo zu erklären, wie das Deuteronomium zu dieser Position gekommen ist. Wir merken ja auch, dass das schon in ihrer Radikalität Aussagen sind, die wir vorher in den anderen Büchern noch nicht hatten, obwohl da schon durchaus auch das Land verheißen war, aber es war noch nicht bis dahin gegangen.
Auch die Israelis hatten ihre Jesuiten.
Ja. Frau Fricke.
Ja, ich muss noch mal ein Stück zurückgehen, weil das ist jetzt ein ganz anderer Aspekt dazu gekommen von Herrn Müller-Mara. Ich dachte nur, das Böse ist ja auch schon mal da gewesen in Sodom und Gomorra, während Sie das erzählt haben. Und da wurde auch verhandelt, dass es nicht vernichtet wird, aber aufgrund der Taten fiel eben Feuer vom Himmel und so weiter. Und ich denke, es ist so eine Warnung, weil die Leute, die Menschen, sage ich mal, wenn ja nicht passiert, was sie sich wünschen oder erflehen, dann unter Umständen immer in Gefahr sind, andere Götter anzubeten, die da sind und vielleicht ein Polytheismus dann wieder eingeführt wird und darüber einfach wieder ein Chaosgott siegt, der Gott besiegt hat, sodass eben kein Chaosgott in der Welt mehr sein soll. Und ich denke auch, dass es vielleicht eher auf die Ausrottung auf diese ja ideelleren Dinge zielt, also nicht vom Glauben wieder abzufallen an den einen monotheistischen Gott, sondern eben in eine Vielgötterei, die anderen Völker, die herumlebt, also die da rumlebten in den anderen Ländern, die Nebatäer und Ägypter und alle hatten. So könnte ich mir das ganz gut vorstellen.
Also man merkt einfach eine riesige Angst davor, dass die neuen Kultur, die Israel kennenlernen wird in Kanaan, dass die attraktiver sein könnte als der Glaube an den Gott Israels. Und von daher wird das dauernd gesagt, nein, ihr dürft auf keinen Fall. Sodom und Gomorra werden tatsächlich auch immer wieder in der Bibel als so ein Paradigma genommen und durchaus auch für Israel, gerade in Jesaja 1, auch gerade die Prophetenlesung, die wir am Schabbat vor dem 9. Av lesen, wird im Grunde genommen auch schon Jerusalem vorgehalten, denn ihr seid mit eurem Blutvergießen und eurem unsittlichen Verhalten wie Sodom und Gomorra geworden. Ja. Frau Krüger-Dohm. Sie hatten sich gemeldet oder ist nicht mehr aktuell? Nicht mehr, okay. Ja, dann versuchen Sie doch. Wir können Sie im Moment nicht hören. Können Sie es vielleicht in den Chat schreiben? Ja, ich denke, dann machen wir erstmal weiter und wenn Sie es eben schreiben können, gehen wir dann nachher noch drauf ein. Scheint ein Problem mit der Verbindung zu sein. Ja, dann gehen wir inzwischen zu dem nächsten Text über. Da geht es nochmal darum, was bedeutet es, den Ger zu lieben? Wir hatten das Thema schon mal in dem Wochenabschnitt Mishpatim, wo das Bundesbuch war. Hatten wir einen Text von Nechama Leibowitsch, wo eben sozusagen die Motivation, den Fremden zu lieben, unterschiedliche Motivationen gegeben wurden. Und in dem Zusammenhang hatten wir schon gesehen, dass die rabbinische Auslegung den Fremden eigentlich gar nicht als Fremden, sondern als Konvertiten zum Judentum sieht. Und hier haben wir jetzt einen Text von Jonathan Moss, der am Institut für Religionswissenschaft an der Hebräischen Universität unterrichtet und gerade auch auf spätantikes Judentum und Christentum spezialisiert ist. Und der bringt einige Seitenlinien der Auslegung, wie man vielleicht doch den Fremden als den Ger als einen wirklich Fremden sehen kann. Und eben im Zusammenhang damit, dass in unserem Abschnitt ja auch nochmal das Gebot, den Ger zu lieben, auftaucht. Eines der bekanntesten Gebote in unserem Wochenabschnitt ist das Gebot, den Ger zu lieben. Nachdem Mose erzählt hat, dass er ihm befohlen hat, das Volk auf dessen Einzug ins Land hinzuführen, fasst er ihm seine Forderungen an es zusammen. Was verlangt er, dein Gott, von dir, als ihn, deinen Gott, zu fürchten, auf all seinen Wegen zu gehen, ihn zu lieben und ihm, deinem Gott, zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele? Und wer ist er? Er ist der große, starke und furchtbare Gott, der kein Ansehen der Person kennt und keine Bestechung nimmt, Rechtschaft der Waisen und der Witwe und den Ger liebt, ihm Brot und Kleidung zu geben. Und welche Forderung ergibt sich daraus? Liebt den Ger, den Gerim, das ist die Pluralform, wart ihr im Land Ägypten. Wer ist schlussendlich der Ger, den zu lieben uns befohlen ist? Die Antwort ist scheinbar sehr einfach. Ein Ger ist, wie Rashi an anderer Stelle zu Exodus 22,20 definiert, jemand, der nicht in jedem Staat geboren ist, sondern aus einem anderen Staat gekommen ist, um dort zu wohnen. Eben das Wort Lagur und in dem G und dem R ist die Wurzel von Ger drin. Wenn diese Definition auf unsere Stelle angewandt wird, dann wird das Gebot der Liebe zum Ger an Fremden und Einwanderern, die in unserer Mitte wohnen, erfüllt. Dieses Verständnis wird durch den Wortlaut am Ende des Verses in der Begründung des Gebotes gestützt. Denn Gerim wart ihr im Land Ägypten. Auch wir, die Kinder eines anderen Landes, haben in Ägypten nur als Gerim geweilt. Aber die Tradition unserer weisenseligen Angedenkens, die Halacha und viele Ausleger und Übersetzer der Bibel haben den Vers nicht so gelesen und das Gebot nicht so definiert. Bereits Onkelus, eben der Übersetzer des wichtigsten der wichtigsten aramäischen Übersetzung der Tora, übersetzt das Wort Ger in jedem Gebot der Tora, in dem es vorkommt, nicht nach der Bedeutung als Fremde weilen, eben nach Gar oder Hitgorer, sondern nach der Bedeutung zum Judentum übertreten, Hitgayer. Die Schwierigkeit bei diesem Ansatz kommt in Onkelus Übersetzung des Schlüsselverses in unserem Abschnitt zum Ausdruck. Liebt den Giora, das ist eben das aramäische Wort für den Konvertiten, der dann in der rabbinischen Tradition der Ger Zedek, der gerechte Ger, genannt wird. Denn Dayarim, das ist die aramäische Variante von der Wurzel Gur wohnen, zeitweilige Einwohner, wart ja im Land Ägypten. Das Problem an dieser Übersetzung liegt sowohl in der Logik als auch in der Auslegung. Auf der logischen Ebene ist der Status der Konvertiten dem Status der Israeliten in Ägypten nicht parallel, nicht einmal ähnlich. Die Konvertiten werden in das Volk Israel integriert, während Israel sich in Ägypten nicht integriert hat. Auf der Ebene der Auslegung benutzt Onkelus zwei verschiedene Worte, Giora und Dayarin, für dasselbe Wort Ger, das der Vers in seinen beiden Teilen benutzt. Hier ist nicht der Ort, auf die Gründe und Wege einzugehen, durch die diese traditionelle Auslegung zustande kam, die den Ger betreffenden Gebote auf den Konvertiten beschränkt, gegen den Wortsinn der Schrift. Ich werde nur drei Punkte zugunsten der konkurrierenden Auslegung nennen, die die Identität des Ger wirklich parallel zu unserer Situation in Ägypten versteht. In der halachischen Sprache ist das eine Person, die als Ger Tushav bezeichnet wird, ein Nichtjude, der in einem souveränen Land Israel lebt. Der erste Punkt ist der Bibelforschung entnommen. Aus einer Überprüfung der weit gefächerten Literatur der Kulturen des alten Vorderen Orients ergibt sich, dass es in ihr nichts gibt, was der Sorge der Torah um den Fremden und seinem rechtlichen Status gleichkommt. Erst in der Moderne kam die weite Welt zu der Einsicht, den Grundsatz der Menschenrechte, die jedem bürgerlichen Status vorangehen, als grundlegende Institution des Rechts zu formulieren. Anstatt das Licht der Torah Israels in dieser Angelegenheit zu verbergen und zu unterdrücken, sollten wir es mit Stolz verbreiten. Ein Recht sei euch, dem Fremden wie dem Bürger sei es. Der zweite Punkt kommt bei mir auf, kurz vor Beginn des nächsten Jahres, also das war das Jahr 2022, das ein Brachjahr sein wird. Im Rahmen der Vorbereitung auf dieses besondere Jahr wird viel von den an das Land gebundenen Geboten gesprochen. Aber es fehlt das an das Land gebundene Gebot, das in meinen Augen das Wichtigste von allen ist. Vor allem in unserer nachlandwirtschaftlichen Zeit, in der wir die wörtliche Einhaltung dieser Gebote mit allerlei halachischen Tricks umgehen. Welches an das Land gebundene Gebot kann man wörtlich erfüllen? Die Liebe zum Ger, entsprechend der wörtlichen Auslegung. Wenn wir das Gebot nach der Tradition auslegen, gegen die Wortbedeutung der Schrift, dann ist es nicht an das Land gebunden. Unsere Geret Zedek können wir an jedem Ort und in jeder Situation lieben. Aber wenn die Gerim, die wir leben sollen, Gerim Tushavim sind, dann können wir das Gebot nur erfüllen, wenn wir souverän in Zion leben. Ger sein definiert sich relativ, im Gegensatz zu den festen und souveränen Einwohnern, den Staatsbürgern. Mit anderen Worten, die Kategorie des Ger bei anderen existiert nur, wenn bei uns die Situation des in eurem Land besteht. Wenn das Land als unseres gilt, im Staat Israel, den zu errichten uns gelungen ist, können wir und sind wir verpflichtet, das Gebot der Liebe zum Ger an Nichtjuden, die unter uns leben, zu erfüllen. Der dritte Punkt betrifft Quellen innerhalb unserer traditionellen halachischen Entscheidungen und Auslegungen, die das Verständnis des Gebotes, wie ich es hier vorschlage, stützen. Im Gegensatz zu der üblichen Richtung. Ich stelle meine Quellen in umgekehrter chronologischer Ordnung vor. Die jüngste zuerst. Beginnen wir mit dem Sefer HaChinuch, da hatten wir letztes Mal die Vorschriften zu dem Hörer Israel draus, mit dem Gebot der Liebe zu den Gerim. Dort heißt es, wir müssen von diesem teuren Gebot lernen, Mitleid zu haben mit einem Menschen, der sich in einer Stadt befindet, die nicht seine Heimat und der Sitz der Familie seiner Väter ist. Dem Verfasser von Minchat Chinuch, also am Kommentar zum Sefer HaChinuch, war das in den Worten des Sefer HaChinuch liegende Potenzial, die traditionelle Auslegung des Gebots herauszufordern, bewusst. Daher schließt er eine solche Möglichkeit sofort aus. Und was der gelehrte Verfasser geschrieben hat, Mitleid mit jedem Menschen zu haben, gilt für den Weg der Ethik, aber ist nicht Teil des Gebots, das nur einen Ger betrifft, der konvertiert und unter die Fittiche der Shechinah getreten ist, und das ist klar. Aber ist das wirklich so klar? Es waren die Ausleger des Wortlauts der Bibel, die die bedeutendste Herausforderung für das traditionelle Verständnis dieses Gebots vorlegen. Im Wochenabschnitt Mishpatim, in einem dem Gebot in unserem Abschnitt parallelen Verbot, heißt es, und einen Ger sollst du nicht herabsetzen und ihn nicht drücken, denn Gerim wart ihr im Land Ägypten. Im Gegensatz zur traditionellen Auslegung, die das Verbot auf die Herabsetzung des Ger Zedek begrenzt, legt Rabbi Avraham ibn Ezra hier den Vers nach seinem Wortlaut aus, in seinem kurzen Kommentar, aber er hat zwei Kommentare zu Exodus geschrieben. Und einen Ger sollst du nicht herabsetzen. Dies ist der Ger Tushav, denn er hat keinen Halt in der Familie und jeder Bürger kann ihn herabsetzen. Im Unterschied zu manchen anderen Auslegern des Wortlauts bemüht sich Ibn Ezra meistens, den Wortlaut mit dem anerkannten halachischen Brauch in Übereinstimmung zu bringen. Die Tatsache, dass er den Ger in diesem Vers nicht als Ger Zedek, sondern als Ger Tushav auslegt, weist darauf hin, dass er das Gebot der Liebe zum Ger und das Verbot seiner Herabsetzung nicht auf den Geher, der konvertiert ist, hin versteht, sondern auf den Nichtjuden, der unter uns lebt. Damit beschreitet Ibn Ezra einen Weg, der zum ersten Mal anscheinend durch seinen Vorgänger in der Auslegung des Wortlauts Rav Saadja Gaon gebahnt wurde. In seiner arabischen Übersetzung der Torah bedient sich Rav Saadja verschiedener Mittel bei der Übersetzung des Wortes Geher. Wenn er vom Ger Zedek sprechen will, benutzt er das Wort Dachil, das eine Person bezeichnet, die der Gemeinschaft beigetreten ist, oder die Zusammensetzung Al-Rarib Adachil, die der Fremde, der hinzutritt, bedeutet. Rav Saadja benutzt diesen Ausdruck in Zusammenhängen, in denen er wohl meint, dass sie nach dem Wortlaut der Schrift und der Logik von einem Geher, der konvertiert ist, sprechen müssen. So werden zum Beispiel in Levitikus 16, 29 das Gebot der Kasteiung der Seele und das Verbot der Arbeit am Versöhnungstag auf den Bürger und den Geher, der in eurer Mitte wohnt, gar bezogen. Rav Saadja geht hier mit der traditionellen Auslegung überein und übersetzt Al-Rarib Adachil, der in eurer Mitte wohnt, also der Ger Zedek. Es macht keinen Sinn, dass die Gebote des Versöhnungstages für Gerim Toshavim, die keine Juden sind, gelten. Aber parallel zu diesen Worten hat Rav Saadja weitere Worte für die Übersetzung des Wortes Geher. Das eine, das er sehr gerne benutzt, ist Rari. Dieses Wort bedeutet Fremder. Rav Saadja benutzt dieses Wort in vielen Fällen, einschließlich des Gebotes in unserem Abschnitt. Liebt den Rarib, denn ihr wart Ruraba im Land Ägypten. So übersetzt er auch das parallele Verbot im Abschnitt Mishpatim. Und einen Fremden sollst du nicht herabsetzen und ihn nicht drücken, denn Fremde wart ihr im Land Ägypten. Rav Saadja übersetzte Verse entgegen des Wortlauts in Fällen, in denen es ihm wichtig war, mit der Tradition der mündlichen Tora übereinzugehen. Ein bekanntes Beispiel ist, koche das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter, das er übersetzt, isst nicht Fleisch mit Milch. Wenn es jedoch um die Gerim geht, vor allem in Zusammenhängen, in denen sie in einem in gesellschaftlicher Hinsicht verletzlichen Status erscheinen, war es Rav Saadja wichtig, das Wort nach dem Wortlaut zu übersetzen. Rari, Fremder. So übersetzt er Geher bei dem Gebot der Liebe zum Geher und dem Verbot, ihn herabzusetzen. Und so übersetzt er den Geher, der im Gebot der Feldecke und der Nachlese erscheint und bei jedem anderen Auftreten zusammen mit dem Armen, der Witwe und der Waise. Vielleicht ist es kein Zufall, dass der Erste, der vom Verständnis der den Geher betreffenden Gebote in ihrem Wortlaut spricht und seine Lehre in der arabischen Sprache überliefert hat. Ja, soweit Joni Moss. Herr Müller?
Ja, also in diesem ganzen Klein-Klein über Geher und Fremde vermisse ich das Wort Nächstenliebe. Wenn das Gebot der Nächstenliebe gilt, dann ist es fürchterlich egal, ob der Geher Toschaf ist oder ein Zedek.
Die Frage ist, wie Sie Nächster definieren. Das ist in der jüdischen Auslegung durchaus nicht eindeutig, dass der Nächster jeder Mensch ist, sondern die Tendenz geht eher dahin zu sagen, das sind alle Angehörigen des Volkes Israel. Und gerade deswegen gibt es eben zusätzlich das Gebot, den Ger zu lieben, um klarzumachen, dass es auch für Menschen außerhalb Israels gilt.
Gut, dann gehen wir noch auf ein anderes Wort. Was ist in diesem Zusammenhang ein Gastfreund, also Gastfreundschaft?
Also es gibt einerseits natürlich innerjüdisch gehört das zu den sozialen Geboten der Gastfreundschaft, also zum Beispiel Leute, ganz einfach mal gesagt, wer am Schabbat, dass niemand am Schabbat alleine bleibt, sondern eingeladen wird, dass Leute, die nicht genug zu essen haben, zum Pessach-Seder eingeladen werden. Das wäre sozusagen die innerjüdische Gastfreundschaft. Andererseits gilt natürlich Abraham als das große Vorbild der Gastfreundschaft, die er natürlich auch an allen möglichen Leuten geübt hat, durchaus einschließlich Leute, die vielleicht Götzendienst geübt haben.
Jetzt, Ich denke jetzt eher mal an diese radikalen Beispiele der Gastfreundschaft, zum Beispiel die Frau des Benjaminiten oder an die zwei Besucher bei Lot, ja, die ja wirklich radikal hart waren.
Ja, die sozusagen bereit sind, ihre Frauen bzw. ihre Töchter zu opfern, um ihre Gäste zu schützen.
Genau.
Das sind Geschichten und aus denen hat man keine Halacha abgeleitet. Das ist wohl wirklich mehr der Brauch, der natürlich auch hier in der Gesellschaft wichtig ist und gewisse Formen von Gastfreundschaft, die auch natürlich außerhalb der eigenen Gemeinschaft geübt werden, aber so wirklich als halachische Formulierung sozusagen, also es wird eben auch zu den Dingen, die man ethisch tun soll, aber so richtig als halachische Formulierung ist mir das nicht vorgekommen, aber man könnte, aber es ist vielleicht auch einfach eine Frage der Sprache, überlege ich gerade. Im Grunde genommen heißt es ja, alles, was hier jetzt für den Ger Toschav, eben also der Ger, der wirklich ein Fremder ist, könnte man ja als eine Form der Gastfreundschaft einem Fremden gegenüber interpretieren. Das wird halt nicht mit diesem Wort gebraucht. Und das Wort Gastfreundschaft kommt in der Bibel, auch wenn ich mich richtig erinnere, nie vor. Später im rabbinischen Judentum gibt es den Ausdruck. Aber letztlich alles, was wir hier jetzt gehört haben, wie man sich dem wirklichen Fremden gegenüber verhalten sollte. Und das könnte man vielleicht auch zum Beispiel auf Ruth, im Buch Ruth, die ja eben Ehren lesen darf als Fremde auf dem Feld des Boas, könnte man als eine Form der Gastfreundschaft sehen, auch wenn dieses Wort nicht benutzt wird. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, Frau Dankowski, hatten Sie sich als Erste gemeldet danach? Wie auch immer, machen Sie einfach mal weiter.
Ja, ich weiß nicht. Hört man mich oder wen?
Frau Fichtberger, wenn Sie zuerst möchten, bitte.
Aha, okay. Ja, also ich habe ganz grundsätzliche Probleme. Und zwar, wenn es heißt, liebt den Herrn, denn gerim wart ihr im Land Ägypten, dann ist für mich eigentlich klar, wenn ich da jetzt meine Logik nicht plötzlich irgendwie zur Seite schiebe, dass das damit eigentlich der Fremde, aber der nicht konvertierte Fremde, nicht zum Judentum übergetretene Fremde, nur gemeint sein kann. Denn die Israeliten waren ja auch in Ägypten nicht zum ägyptischen Kult übergetreten. Da blieben sie ja bei ihrem Glauben. Und sie waren also gering in dem Sinne, dass sie einfach nur Fremde waren. Und wenn der Vergleich hier auch durchgeführt wird, dann verstehe ich nicht, wie man jetzt anfangen kann, herum zu interpretieren, um da vielleicht den Konvertiten, den zum Judentum übergetretenen Juden Fremden hinein zu interpretieren und ihm nur dann die Liebe zukommen lässt. Also ich verstehe das nicht. Das widerspricht meiner, europäischen Logik.
Ja, also nach dem Wortsinn haben Sie natürlich recht, dass es sich ziemlich eindeutig wirklich um einen Fremden handelt. Ich glaube, Sie waren noch nicht dabei, als wir auch einige Texte zum Buch Exodus hatten. Da hatten wir auch manche grundsätzliche Texte, was die mündliche Tora, eben die Auslegung der Rabbinen zur schriftlichen Tora angeht. Und da haben wir schon an manchen Beispielen gesehen, wir haben hier irgendeinen Widerhall. Ich weiß nicht, vielleicht wenn sich nochmal alle anderen stumm halten, dann können wir vielleicht besser hören. Und da haben wir schon öfter gesehen, dass die rabbinische Auslegung auf Interpretationen kommt, die sicher nicht der Wortlaut sind. Und auch gesehen, dass es im Grunde genommen die Autorität ist, die das rabbinische Judentum für sich in Anspruch nimmt, dass man Dinge auch anders interpretiert, als es so scheint, nach dem Wortlaut. Und man wahrscheinlich historisch voraussetzen muss, dass natürlich die Rabbinen ihre Gründe hatten, warum sie Dinge anders ausgelegt haben. Und gerade das kommt in unserem Text ja nicht. Also Jonathan Moses schreibt ja, dass er eben sich hier nicht mit damit auseinandersetzt, wie es dazu gekommen ist. Da gibt es, denke ich, auch eine Menge an Forschung zu, sozusagen, was für ein Interessen hatten die Rabbinen daran, die Gebote, die für den Ger gelten, nur für Konvertiten gelten zu lassen. Das spielt sicher mit, also erstmal sozusagen der Ger als Fremde im Land, weil im rabbinischen Judentum, wo zwar noch Juden im Land lebten, aber nicht mehr souverän, im Grunde genommen weniger relevant. Und es kommt sicher auch was dazu, dass man sich aufgrund von Verfolgungsgeschichte immer mehr absondert und vielleicht von daher eben die Provokation, die wirklich in der Liebe des Fremden liegt, auch entschärfen wollte, indem man es eben auf einen Konvertiten übertragen hat. Und das ist eben durch die Autorität der mündlichen Tora ist das verbindlich, aber es muss, und das sehen wir ja auch in unserem Text, damit wird ja in unserem Fall verbietet das ja nicht, sozusagen das auch anders zu interpretieren und sozusagen die Gruppe derer, die man zu lieben hat, auch auf Fremde auszuweiten, wo ja hier eben Jonathan Moss einige Wege zeigt, das zu machen. Aber das ist wirklich etwas, also wie auch angedeutet wurde an einigen Stellen, es gibt Interpreten, die versuchen, den Wortlaut so zu interpretieren, dass er zusammenpasst mit der mündlichen Tora, aber wahrscheinlich passt es sogar besser, das stehen zu lassen. Die Rabbinen haben gewusst, dass sie nicht den Wortlaut auslegen. Sie haben es bewusst anders gemacht. Manchmal hat sich das auch sehr vorteilhaft ausgewirkt. Da werden wir nächstes Mal noch einige Beispiele haben, wie sie im Grunde genommen die Todesstrafe neutralisiert haben. Das finde ich war eine sehr erfolgreiche Strategie. Hier in diesem Fall ist es was, was man vielleicht eher bedauern kann, dass dadurch der Begriff dessen, für die Liebe des Ger gilt, eingeschränkt wird. Wir hatten noch einige Wortmeldungen. Erstmal noch Frau Dankowski.
Ja, drei kleine Anmerkungen. Also zu dem Gebot der Nächstenliebe fällt mir natürlich auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ein, wo ja genau diese Frage eingangs thematisiert wird, wer denn nun wem der Nächste ist. Und damit assoziiere ich auch, dass es einen Diskussionsbedarf gegeben hat, damals wie heute. Wie ist es richtig auszulegen? Das Zweite ist, dass ja dieser Textabschnitt auf mich ungeheuer beruhigend gewirkt hat, nachdem ich vor kurzem ja ganz verunsichert war, denn dieses Gebot, sage ich jetzt mal, eben den Fremdling zu lieben, spielt ja zum Beispiel auch in der Flüchtlingsdebatte jetzt im christlichen Kontext eine enorme Rolle. Und nun bin ich ja froh, dass man wieder an dem Punkt gelandet ist, dass man doch mit guter Begründung und Berechtigung sagen kann, so entspricht es dem Wortlaut der Schrift. Zumindest ist es hier so ausgeführt worden und die Argumentation finde ich sehr stichhaltig. Und daran anknüpfend jetzt das Dritte. Ja, das bleibt sicherlich eine spannende Geschichte. Also wir werden ja durch dieses Seminar eben immer wieder in Kontakt gebracht mit diesen beiden. Da ist die schriftliche und die mündliche Tora. Und etwas Ähnliches kennen wir ja, sage ich mal, in unserer christlichen Tradition auch. Was ist am Ende die bestimmende Norm, sage ich jetzt mal. Ne? Und aus dem Protestantismus heraus ist das die Norma Normans eben, die normierende Norm, die Heilige Schrift. Und ja, und dann demgegenüber auch, welche Rolle spielt die Tradition natürlich. Ist sie gleichberechtigt oder legt sie die Schrift aus, verbindlich und so weiter und so weiter. Also da sehe ich eben eine ganz parallele Fragestellung eigentlich auch, die im Einzelfall schwierig dann zu lösen ist.
Ja. Ja, nochmal da vielleicht ergänzend, wir haben hier einen, denke ich, Fall, wo wir leichter vielleicht den Wortlaut der mündlichen Tora hinzufügen können. Wir hatten ja, als wir Auge um Auge, Zahn um Zahn hatten, da hatten wir ja gesehen, dass die mündliche Tradition das auslegt als Schadensersatz. Und da könnte man wirklich sagen, das sind zwei Dinge, das ist entweder oder. Und wenn ich einmal festgelegt habe, das ist eine symbolische Aussage, die bedeutet, dass Schadenersatz gezahlt wird, kann ich nicht mehr hingehen und sagen, dem anderen kann auch das Auge ausgeschlagen werden. Während ich hier sagen würde, haben wir einen Fall, man kommt nicht drumherum, sozusagen, dass die mündliche Auslegung es auf den Konvertiten ausgelegt hat. Aber sozusagen das zu erweitern und Argumente dafür zu finden und gerade weil eben auch, wie er ja hier zeigt, das in der Tradition vorhanden ist, muss es niemanden daran hindern zu sagen, aber ich lege dieses Gebot auch auf den Fremden aus. Das Also in dem Sinne würde ich sagen, hat die mündliche Tradition etwas eingegrenzt, was aber nicht ausschließen muss. Und vielleicht auch gerade heute, Leibowitz hatten wir ja auch das Beispiel, der eben auch gesagt hat, im Grunde genommen, wir müssen heute genauso kreativ sein, wie die Rabbinen im zweiten, dritten Jahrhundert waren und im Grunde die mündliche Tora immer wieder erneuern. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, wir haben ja heute eine neue Situation, wo Israel ein souveräner Staat ist. Und vielleicht ist es da an der Zeit, wieder eine Erweiterung zu machen und zu sagen, wir müssen Gehr auch als den Fremden ansehen und können uns nicht mehr nur noch auf den Konvertiten berufen. Und ich würde sagen, wird sicher nicht jeder mit einverstanden sein, aber es ist zumindest etwas nicht, was der traditionellen mündlichen Auslegung widersprechen muss. Also es wäre die Möglichkeit, den Weg zu bahnen. Herr Smith.
Ich könnte noch viel darüber sagen, aber eigentlich habe ich noch eine neugierige Ding, was ich Ihnen fragen will, ist, Onkolos war ein Konvertit, habe ich verstanden, und ich habe selber hier ein Buch liegen mit der Tora und Onkolos und Rashi, und welcher Status hat Onkolos? Also ich verstehe jetzt aus dem Gebrauch, hier auch hier, er hat eine hohe Status gehabt.
Ja, also genau wie Sie sagen, diese Ausgaben der Tora, wo man den hebräischen Text hat, daneben die aramäische Übersetzung von Onkelos und dazu den Kommentar von Rashi, das ist sozusagen die Mindestbasis, könnte man sagen. Und es ist eigentlich fast eine Empfehlung, dass man den Wochenabschnitt auch in der Übersetzung von Onkelos sehen muss. Also er hat schon eine sehr hohe Autorität, aber es würde nicht heißen, dass seine Übersetzung unumstößlich ist. Soweit, also in dem Sinne ist es, seine Übersetzung ist keine Halacha. In den meisten Fällen ist seine Übersetzung auch sehr wörtlich. Also es ist schon relativ selten, dass er interpretiere und übersetzt im Unterschied zu anderen. Es gibt noch den Targum Pseudo-Jonathan zur Tora, der ist eher eine ausschmückende Übersetzung, während Onkelos meistens, außer wenn es um so eher Weissagetexte wie Biliam oder der Jakobssegen oder der Mosesegen geht, da kommen andere Sachen, aber normalerweise ist er sehr wörtlich. Und hier, ich denke nicht, dass er das erfunden hat, sondern dass er einfach widerspiegelt, was schon in der rabbinischen Tradition anfing, sich festzusetzen, dass der Geher eben ein Konvertit ist und er das deswegen so übersetzt. Und ich fand das sehr schön, wie auch Moss das logisch übersetzt. Es ist eigentlich sozusagen keine redliche Übersetzung. Ich kann nicht dasselbe Wort zweimal auf unterschiedliche Weise übersetzen. Das fand ich schon auch ein sehr, sehr wichtiges Argument. Frau Krüger-Dohm, hoffen wir, dass es jetzt klappt. Man kann sie noch nicht hören. Versuchen Sie sie noch mal. Nur ganz schwach. Nein, also das funktioniert leider nicht. Wie gesagt, wenn Sie es noch hinschreiben möchten in den Chat, aber kann auch sein, dass es viel zu lang ist. Ja, das ist schade. Ja, wir haben noch 5 Minuten Zeit, uns dem zweiten Abschnitt des Höre Israel zuzuwenden. Und ich habe hier mal 2 Aussagen der Geschwister, Nechama und Jeschajahu Leibowitz, zusammengestellt. Ich lese es noch gerade vor und wir können mal sehen, wie viele Minuten wir noch haben, auch vielleicht ein paar Kommentare dazu zu haben. Also zunächst mal Nechama Leibowitz. In diesem Wochenabschnitt befindet sich der zweite Abschnitt des Höre Israel-Lesens, der Abschnitt und wenn ihr wirklich hören werdet. Der erste Abschnitt des Höre Israels-Lesens steht im Wochenabschnitt Vaetranan. Wenn wir die beiden ersten Abschnitte des Höre Israels miteinander gegenüberstellen, fällt uns als erstes der Unterschied in der Anrede auf. Im ersten Abschnitt im Singular und im zweiten Abschnitt im Plural. Die Liebe zu ihm ist eine individuelle Liebe. Der Einzelne strebt nach ihr durch Selbsterziehung im Erheben und Läutern seiner Seele. Während die Annahme des Jochs der Gebote und ihre vollständige Einhaltung nur innerhalb der menschlichen Gesellschaft möglich ist. Ein Mensch, der auf einer einsamen Insel lebt und keiner menschlichen Gesellschaft angehört, kann zwar die Stufe des Du sollst lieben erreichen, aber er kann nicht, wenn ihr wirklich auf meine Gebote hören werdet, erfüllen. Da die meisten Gebote sich auf das Leben des Menschen in der Gesellschaft, in der Familie, in seinem Staat und mit der ganzen Menschheit beziehen. Daher, du sollst lieben im Singular. Und wenn ihr wirklich hören werdet, im Plural. Und ihr Bruder Jeschajau Leibowitsch dazu. Diese beiden ersten Abschnitte des Höre-Israel-Lesens stellen nicht nur zwei unterschiedliche, sondern zwei gegensätzliche Welten dar. Und trotzdem kommen sie aus einer Quelle und wurden im Gebet des Höre-Israel-Lesens aneinandergefügt. In meinen Worten über den ersten Abschnitt beziehe ich mich auf den zweiten Vers, der bekannterweise das operative Wort zum Handeln nach dem Glauben enthält. Und du sollst ihn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen. Die Liebe zu ihm als absolute Forderung, die an den Menschen gestellt wird. Das Wesen einer absoluten Forderung besteht darin, dass sie nicht als etwas dargestellt wird, das sich aus bestimmten Gegebenheiten verpflichtend ergibt, sondern als etwas, das aus eigener Kraft dasteht. Dem Gebot der Liebe zu ihm wird keine Begründung gegeben. Und sie wird auch nicht aufrechterhalten durch das, was man heute Sanktionen oder Strafmaßnahmen nennt. Das heißt nicht, wenn ihr diese Sache erfüllen werdet, wird es euch gut gehen. Und wenn ihr, Gott verhüte, sie nicht erfüllt, werdet ihr bestraft werden. Die Gültigkeit dieses Gebotes liegt in ihm selbst. Im philosophischen Stil nennt man ein solches Gebot einen kategorischen Imperativ. Und der klare Gegensatz zu allem, was sich aus dem Abschnitt Höre Israel ergibt, ist der Abschnitt und wenn ihr wirklich hören werdet, in dem Erklärungen und Begründungen für das Gebot, ihn zu lieben und ihm zu dienen, gegeben werden. Bereits das Wort wenn zu Beginn des Abschnitts und das Wort das nicht in der Fortsetzung, hütet euch, dass euch euer Herz nicht verführe, bezeugen, dass die Alternative, dieses Gebot zu verletzen, besteht, mit allem, was dies mit sich bringen wird. Beim kategorischen Imperativ wird das Problem der Möglichkeit der Gebotsverletzung gar nicht erörtert, während im zweiten Abschnitt die Annahme des Jochs des Himmelreiches und des Jochs der Tora und der Gebote anscheinend aus dem Aspekt der Nützlichkeit dargestellt wird. Und wenn ihr wirklich hören werdet, werde ich Regen für euer Land geben. Hütet euch, dass euch euer Herz nicht verführe, sodass sein Zorn über euch ausbricht und er den Himmel anhält und es keinen Regen geben wird. Und ihr werdet schnell verloren gehen von dem guten Land. Wenn der erste Abschnitt den Glauben Rabbi Akivas, der zur Heiligung seines Namens gestorben ist, darstellt, so scheint, und wenn ihr wirklich hören werdet, den Glauben dessen darzustellen, der Rabbi Akivas Gefährte war und zum anderen wurde, Elisha ben Abuja. Eine Geschichte, die vielleicht nicht historisch, aber hochbedeutsam ist, erklärt, wie es geschah, dass der Tanaite, der große Torah-Gelehrte Elisha ben Abuja, zum anderen wurde. Es wird erzählt, dass Elisha ben Abuja einmal an einem Obstgarten oder Weinberg vorbeikam und sah, wie der Feldarbeiter seinem Sohn befahl, auf einen Baum zu steigen, auf dem ein Vogel nistete, die Vogelmutter zu verscheuchen und die Eier zu nehmen. Das Kind tat, wie ihm sein Vater befohlen hatte. Das heißt, es erfüllte zwei Gebote. Das Gebot, den Vater zu ehren und das Gebot, die brütende Vogelmutter zu verscheuchen. Zu dem kommen wir noch in den folgenden Abschnitten. Die beiden Gebote, über die in der Tora gesagt wird, damit du lange leben wirst. Das Kind erfüllte die beiden Gebote und fiel vom Baum und starb. Da sagte Elisha ben Abuja, wo ist sein langes Leben? Und wurde zum anderen. Man kann sagen, dass im Gegensatz zu Rabbi Akiva, der mit ganzer Seele auslegte, selbst wenn er dir deine Seele nimmt, Elisha ben Abuja den Glauben so versteht, wie er anscheinend in und wenn ihr wirklich hören werdet, dargestellt wird. Und wenn ihr wirklich hören werdet, wird es euch gut ergehen. Und er erlebte, dass die Realität nicht so ist. Wie lässt sich das Aufeinanderfolgen der beiden Abschnitte und ihre Aufnahme in das große Gebot des Höre-Israel-Lesens verstehen? Dies sind die beiden großen Ebenen, die im Judentum im Glauben existieren und beide legitim sind. Um ihrer selbst willen und nicht um ihrer selbst willen. Der erste Abschnitt des Höre-Israel-Lesens bringt den Glauben um seiner selbst willen zum Ausdruck, der die Liebe zu ihm ohne instrumentelle Bedeutung ist und deren Zweck er selbst ist. aber nicht jeder ist dazu imstande. Wir kennen die Worte des Maimonides, dass die Tora den Menschen erlaubt hat, ihm zu dienen und die Gebote zu erfüllen in der Hoffnung auf Lohn und sich von den Übertretungen aus Angst vor Strafe fernzuhalten. Diesen Menschen wird der Abschnitt und wenn ihr wirklich hören werdet, gesagt. Auch ein gläubiger Jude, der die Tora und die Gebote im Geiste von und wenn ihr wirklich hören werdet hält, ist ein koscherer Jude. Aber der Zweck des Glaubens sind nicht die Folgen, die sich aus der Tatsache des Glaubens ergeben, sondern ist der Glaube selbst. Das ist es, was in dem Abschnitt Höre Israel dargestellt wird, wofür Rabbi Akiva sein Leben gegeben hat. Ja, sind hier noch Anmerkungen zu?
Das heißt, er wurde zum anderen.
Frau Dankowski.
Das spricht mir einfach nur aus dem Herzen.
Ja.
Herr Müller?
Ja, im Buddhismus gibt es den schönen Ausdruck, der heißt Neti Neti. Das heißt also übersetzt, das nicht und das auch nicht. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Ja? Da muss man sich mal überlegen. Ja?
Wirklich, ja.
Ja.
Ja, ich glaube, Moment, dann können wir es bei diesem etwas ansprechenderen Thema. Frau Fichtbauer noch. Man hört sie noch nicht.
Nee.
Frau Fichtbauer? Sie müssen sich noch die Stummschaltung aufheben.
Stummschaltung auf.
Ja, jetzt kann man sie hören. Jetzt schon wieder nicht. Sie müssen dafür drücken. Moment, wir. Anita, ich glaube, du kannst das besser erklären, wie man die Stummschaltung.
Ja, jetzt versuchen Sie es jetzt nochmal, denn eigentlich sind Sie jetzt freigeschaltet, Frau Fischbauer.
Ja, jetzt geht es jetzt.
Ja, jetzt hören wir sie.
Achso, ja, also dieses, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlergehe und du lange leben mögest auf Erden. Ich habe mich als kleines Mädchen, also urkatholisch in einem rheinischen Dorf aufgewachsen, immer gefragt, warum ist dieser und jener so früh gestorben? Hat der nicht seine Mutter und hat er seinen Vater geehrt? Und dann habe ich bei Professor Viehweger gehört, in diesen frühen Gesellschaften gab es in Notzeiten durchaus den Brauch, die alten Eltern auszusetzen, weil sonst die Familie nicht hätte überleben können. Wenn ich aber jetzt diese alten Eltern nicht aussetzte, lebten sie ja länger. Und das Kind, mein Kind, das sah, dass ich meine alten Eltern nicht ausgesetzt hatte, würde diesen Brauch auch übernehmen und dann wären sowohl meinen Eltern wie mir selbst ein längeres Leben garantiert. Also jetzt die Frage, glauben Juden immer noch, dass wenn man seine Eltern ehrt, damit ein langes Leben auf Erden garantiert ist? Ich weiß, das ist nur ein Nebenaspekt von dieser ganzen Geschichte hier, aber es kommt ja hier vor.
Nein, das ist durchaus kein Nebenaspekt, sondern eins der Beispiele dafür, dass im Prinzip du erfüllst ein Gebot und dann wird es dir gut gehen, was eben auch heißt, du wirst ein gutes Leben haben. Und natürlich, jeder, der einige Lebenserfahrung hat, dem passiert sowas Ähnliches wie Elisha ben Abuja, wie wir es gerade die Erzählung hatten, dass er sieht, dass sowas nicht dass diese Dinge nicht aufgehen, dass nicht gute Menschen immer belohnt werden und auch nicht umgekehrt Bösewichte immer bestraft werden. Und deswegen hat auch das Reformjudentum hat diesen zweiten Abschnitt aus dem Höre Israel teilweise rausgenommen oder optional gelassen, weil die Reformierten weniger glücklich sind mit diesem Lohnstrafschema. Aber ich denke, das bleibt das eben, das Eltern-Ehre-Gebot ist nur ein Beispiel dafür. Dieses Schema ist sehr verbreitet in der Bibel. Ich denke auch in jeder religiösen Erziehung, sei sie jüdisch oder christlich, ist das auch oft benutzt worden. Und andererseits kommt man meistens dazu, dass das nicht wirklich so funktioniert. Das Buch Hiob ist schon ein großer Protest dagegen. Und das bleibt eine der großen Fragen, dass einerseits uns Lohn versprochen wird. Man kann das natürlich, und das wird im Judentum auch getan, man kann das auf die kommende Welt verschieben, hoffen, dass das dann da passiert. Aber es bleibt ein Riesenproblem. Und ist auch ein Problem, wo natürlich auch im Judentum unterschiedliche Antworten hier existieren. Und Leibowitz wird eben auch grundsätzlich, vielleicht ist das auch ein Grund, warum er eher die Liebe um ihrer selbst willen befürwortet, dann ist es nämlich egal, sozusagen. Dann geht die Liebe. Es gibt dieses eine Beispiel, was er bringt, dass sozusagen die Liebe zu Gott völlig unabhängig ist, wie es einem gerade ergeht, wo er sagt, der Bräutigam, ich habe das glaube ich schon mal zitiert, der Bräutigam am Vorabend seiner Hochzeit betet dasselbe Abendgebet wie der Witwer, der von der Beerdigung seiner Frau kommt. Sozusagen die Gebote, die ich Gott gegenüber zu erfüllen habe, haben weniger mit meinem persönlichen Leiden oder Glück zu tun. Und jetzt ist es einerseits schwerer, weil man sozusagen auch in schwierigen Situationen bis zu Rabbi Akiva hin, der gestorben ist dafür, die Dinge tut. Andererseits hat man auch nicht die Erwartungshaltung, belohnt zu werden. Ist, denke ich, auch eine individuelle Entscheidung, womit man besser leben kann, Herr Müller.
Ja, das ist ja auch gerade die derzeitige Diskussion, straft Gott überhaupt? Sie kennen sicher das Buch von Bernd Janowski, der da, ich glaube, 400 Seiten drüber schreibt. Ja,
ja, da sind auch Kohelet, kommt ja auch schon. Kohelet ja, wird ja natürlich. Eben nicht nur... Ja. Schreibt sich auch da und nicht nur, dass die Guten keinen Lohn bekommen, sondern auch, dass man sieht, dass die Bösen nicht bestraft werden.
Ja, oder wir haben die Diskussion.
Seite der Medaille ist genauso klar.
Ja, die Diskussion über Segen und Fluch geht ja auch in diese Richtung.
Also historisch, da kommen wir vielleicht dann bei einem anderen Wochenabschnitt, kann ich das mal so irgendwann noch nebenbei erwähnen, die historische Forschung. Hat außerbiblische Modelle dafür gefunden in assyrischen Vasallenverträgen, wieso das Deuteronomium auf dieses Lohn- und Strafschema gekommen ist. Ich bringe das noch irgendwann in einem Abschnitt zum Deuteronomium. Das ist zwar nicht im engeren Sinne die traditionelle jüdische Auslegung, aber wird uns schon helfen, einiges zu verstehen. Also ja, die Segen- und Fluchtexte kommen ja gegen Ende des Deuteronomium nochmal, dann werde ich da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Gut, dann denke ich, ich kann schon mal ankündigen, für nächstes Mal haben wir eine noch schwierigere Kost vielleicht. Da habe ich nämlich schon einige Texte, weil da der Zvi Yehuda Kuk wieder auf die Frage des Christentums als Götzendienst kam. Und ich habe mich entschlossen, es nicht wegzulassen, sondern einiges an Texten in unterschiedlichen Richtungen zusammenzustellen.
Also, da bin ich ja allergisch. Auch
die Möglichkeit zu haben, zu sehen, welche Bandbreite es dazu gibt im Judentum. Ich denke, es hilft ja nichts, vor den schwierigen Dingen die Augen zu verschließen. Dafür sind wir ja nicht da. Und von daher machen Sie sich auch was gefasst, wenn Sie die Texte schon vorher lesen. In diesem Sinne. Und ich hoffe, dass wir dann am nächsten Dienstag, da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass wir eine spannende Diskussion darüber haben werden. Ob Sie es vorher gelesen haben oder noch nicht. Je nachdem. Gut, bis zum nächsten Mal.